Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Die Meisterschaft in der Baseball-Bundesliga ist entschieden. Die Heidenheim-Heideköpfe haben sich in 4 Spielen gegen die Bonn Capitals durchgesetzt und haben am Wochenende mit einem 7:2 und einem 3:2 in Bonn die letzten beiden Siege eingefahren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf meinsportpodcast.de, unserem Podcast zur Baseball-Bundesliga. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei von EuroBaseballTV.com, Tim Collins. Hallo Tim.
Hallo Andreas, ich freue mich wie immer hier zu sein.
Das freut mich. Wiederum. Bevor wir mit dem Recap der Bundesliga-Meisterschaftsserie anfangen, hier nochmal der Hinweis darauf, dass wir für die heutige Folge einen Unterstützer haben, Shell V-Power. Shell V-Power schont und reinigt den Motor, sorgt für mehr Effizienz und Leistung und steigert die Performance. Durch einen reibungsmindernden Zusatzstoff pflegt und schont man den Motor schon mit der ersten Tankfüllung. Shell V-Power ist somit sinnvoll für jedes Fahrzeug, unabhängig von Alter und Größe. Am überzeugendsten ist, wenn man Shell V-Power selbst testet und erlebt. Und mit Shell V-Power kann man zudem noch sparen. Wer sich für den Shell V-Power Smart Deal registriert, spart ab der ersten Tankfüllung bares Geld. Alle Infos gibt es natürlich im Netz unter shell.de/V-Power. Tim, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass du der Kommentator der Spiel 5 wärst, hätte es eins gegeben. Bist du sehr traurig, dass wir kein Spiel 5 erleben werden?
Ja, natürlich, weil ich habe ich habe nie ein Spiel 5 selber übertragen. Und das wäre, ja, aber das ist nur persönliche Gründen. Ich glaube, dass die Heidenheim-Heideköpfe diesen sehr, sehr erleichtert, dass die das nicht wieder nach Heidenheim, auch mit 2 Wochen Pause dazwischen, um alles nachzudenken, machen muss. Und ja, was sollten wir eigentlich sagen? Der 4. Spiel war ohne Frage der spannendste von den 4 Spielen. Den 2. und 4. insgesamt für Zach Dodson waren sehr, sehr gut. Aber wir werden ein bisschen Recap sowieso von Spiel 3 und 4 machen. So, ich möchte nicht alles gleich aufsagen.
Ja, genau. Absolut. Die beiden Mannschaften waren mit einem 1:1 jetzt nach Bonn gereist. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Es gab in Spiel 1 diesen Blowout der Heideköpfe, als sie wirklich mal offensiv alles in Grund und Boden geschlagen haben. Und in Spiel 2 dieses fantastisch gepitchte Game von Zach Dodson. 1:1 also nach den ersten beiden Spielen. Und wir haben so ein bisschen ein Spiegelbild von den ersten beiden Spielen erlebt. Weil im ersten Spiel gab es wieder diese grandiose Offensive der Heidenheim-Heideköpfe. 7:2 ist es am Ende ausgegangen. Und die Bonn Capitals haben eigentlich nur ein einziges Mal so ein bisschen Hoffnung geschnuppert, vielleicht doch noch in dieses Spiel zurückzukommen. Das war im 6. Inning, als sie die einzigen beiden Runs gescored haben. Vorher waren die Heideköpfe einfach die bessere Mannschaft. Und Gary Owens mal wieder mit 2 Hits, Ludwig Glaser mit 2 Hits. Das war wieder eine All-Around-Offensivleistung der Heideköpfe, vor der man nur den Hut ziehen kann.
Ja, im Spiel 1, die Bonn Capitals haben mit Sascha Koch angefangen und er hat einen sehr schlechten Tag gehabt. Und dann so für das 3. Spiel haben sie Christian Tomsich, der 41 Jahre Linkshänder aus Wien, geholt. Und der war okay bislang bis 5 Innings, aber dann hat er 4 Runs am Ende zugegeben. Sascha Koch ist dann in Relief eingestiegen und hat viel besser als im Spiel 1 gepitcht. Aber es war schon zu spät. Und die Heidenheimer, ja, man muss wirklich nur den Hut abziehen vor ihnen, weil die haben eine super offensive Leistung, die haben mehr Home Runs geschlagen, die haben 27 Runs gegen Bonn gescored in den 4 Spiele. 27 Runs in 4 Spiele und Bonn hat nur 7 Runs in die 4 Spiele. Und dafür kann man nichts wirklich gegen machen. Die Bonner waren immer im Griff behalten bei die Heidenheim mit Pitching. Und das andersrum hat gar nicht passiert, außer von Zach Dodsons sehr, sehr überragende Leistungen, aber die selber waren nicht ausreichend für die Bonn Capitals. Aber Christian Tomsich hat sofort im ersten Inning in Spiel 3 ein Home Run für Simon Göring abgegeben und dann im 3. Inning Gary Owens, der Best Batter genannt wurde für den gesamten Series, hat ein 3-Run Home Run geschlagen und dann im, ja, als du erwähnt hast, im 7. Inning haben die Bonn Capitals versuchten ein bisschen nochmal heranzukämpfen und die haben 2 Runs gegen Bolsenbrook. Eine davon war nicht earned und dann Enorbel Marquez ist eingewechselt Und es war damals 5-2, deswegen hat Marquez doch ein Save bekommen, weil es ein Save-Situationen war im siebten Inning. Aber dann im achten Inning hat Sean Larrys Two-Run-Home-Run nochmal die Führung auf 5 Runs verbreitet für die Heidenheim Heidekeville. Und das war der Endstand mit 7-2. Und ja, die Bonner, die haben bestimmt die Nachteile in Spiel 1 und 3 gehabt. Und ja, muss man auch sagen, Mike Bolsenbrück, wir wissen schon, Bolsenbrück ist einer der besten Pitchers der Bundesliga. Der hat super in Spiel 1 gepitcht und dann in Spiel 3 hat er nochmal super gepitcht, bis er ein bisschen müde war nach 100 Pitches im siebten Inning. Aber dann haben die Heideköpfe so viel Flexibilität im Bullpen. Inorbel Marquez war der einzige Pitcher, der die noch braucht in Spiel Nummer 3. Aber die hatten doch 3 oder 4 andere Pitchers auch, die nutzbar waren. So, man sieht, die Tiefe im Kader war wirklich ein Vorteil für Klaus Eckle, vor allem in Spiel 3.
Was mich ja auch so ein bisschen gewundert hat, wir haben auch so häufig darüber gesprochen, dass die Bonn Capitals mit diesem Super-Pitching und mit der Super-Pitching-Tiefe am Start sind. Sascha Koch, wir hatten auch über seine Regular Season gesprochen, aber so ein bisschen sind sie ja mit den eigenen Mitteln geschlagen worden, weil zum Beispiel Mike Bolsenbrück, weil Inorbel Marquez Ramirez, weil die anderen Pitcher der Heidenheim-Heideköpfe so dominant waren und so stark waren, du hast es gesagt, sie haben nur 7 Runs abgegeben in den 4 Spielen. Es war so ein bisschen die haben ihr eigenes Gift genommen, die Bonner.
Ja, und muss man auch sagen, dass die Heidenheimer haben wahrscheinlich die stärkste Pitching-Staff in der gesamten Bundesliga. Und Bonn auch, aber wenn es nicht klappt mit den 2 oder 3 Hauptpitchers, dann gibt es keinen Notfallplan. Und das haben sie versucht mit Christian Tomsic, der super gepitcht hat in Spiel 5 in die jeweiligen vorherigen Series, aber dann hat es einfach nicht geklappt bei Spiel 4. Wenn alles hängt von nur 1 oder 2 Pitchers, dann ist es sehr wackelig, muss man sagen. Und dann die Heidenheimer, ja, Bolsenbrück, wenn er schlecht pitchen, wenn er das nicht so gut war, dann hätten sie noch Erasmus, die hatten Pete Sakaris, die haben Logan Grigsby, die haben Marcel Giraud, die haben auch Patrick Seifried und Marquez, der hat doch den Start in Spiel 2 bekommen und auch den Loss in Spiel 2. Aber wenn man die Statistiken von Bolsenbrück und Marquez, die sind beide fast genau das Gleiche. Für Bolsenbrück 11,1 Innings, 12 Strikeouts, 1 Walk, 1 Run. Marquez 11,2 Innings, 11 Strikeouts, kein Walk und 1 Run. Das ist, die beiden waren einfach unfassbar für die Bonner Offensive und die sind nicht der Einzige, die unerfolgreich waren am Schlag gegen Bolsenbrück und Marquez.
Ja. Ein Wort noch gerade zu Sascha Koch, der, wie gesagt, diese überragende Regular Season hatte, dann aber in den Playoffs und vor allen Dingen in Spiel 1 jetzt so ein bisschen rumgeschubst worden ist. Er hatte mit 4 Innings dann noch und 1 Earned Run, 2 Runs und 1 Earned Run eine gute Partie abgeliefert, dann in Relief für Tomsic. Für ihn wird das dann ein versöhnlicher Abschluss gewesen sein, weil den brauchen wir ja zum Beispiel auch noch bei der Europameisterschaft. Höchstwahrscheinlich.
Ja, bestimmt. Ja. Wir müssen auch erinnern, Sascha Koch, der ist 21 Jahre alt.
Ja.
Der hat immer noch seine ganze Karriere oder sein Prime ist immer noch vor ihm. Der ist schon sehr erfahrener Pitcher. Ich muss glauben, dass der wird jedes Jahr sowieso besser. Der hat, ja, wie sagt man, wenn ein Rexhander mit so einem guten Curveball und Changeup und Fastball hat und das ist ein Teil von Baseball, wo man mental stark sein muss. Okay, der hat einen schlechten Tag gehabt und das war zufällig auch Spiel 1 in der Finalserie. Aber das große Problem damit ist, dass er muss nur lange warten, bis er noch eine Chance hat, um diese, wie sagt man, Narrative zu umdrehen. Ja. Aber ich glaube nicht, ich bin ein großer Glauber an Small Sample Size. Right? Sascha Koch hat einen schlechten Tag gehabt, aber der ist trotzdem ein super Pitcher.
Absolut, da möchte ich dir auch überhaupt nicht widersprechen. Die Heidenheim-Heideköpfe hatten mit 7-2 das Spiel 3 gewonnen, aber man wusste eben auf Seiten der Bonner, man hatte Zach Dodson für Spiel 4 dann auf dem Mount und Zach Dodson hatte dieses Complete Game in Spiel 2 gepitcht und er war 7 Innings lang auch wieder auf einem richtig guten Weg, um vielleicht nochmal ein Complete Game zu pitchen. 16 Innings hat er insgesamt gehabt, ohne einen Run zu kassieren, dann kam im achten oder dann kam das achte Inning für die Heidenheim Heideköpfe. In dem haben sie die 3 Runs gescored, die am Ende reichten für den 3-2-Sieg und für die 3-1-Seriensieg für die Heidenheim Heideköpfe. Bis dahin, 16 Innings, war Zach Dodson unantastbar.
Ja, Zach Dodson hat versucht, alles selber zu machen. Und das ist eine der Dinge, das Baseball macht so viel Spaß anzuschauen. Wann du weißt schon, dass Zach Dodson wusste, was seine Aufgabe war, ohne Frage einen Shutout zu werfen, nochmal. Das war der Hauptziel, das war der einzige Weg, muss man glauben, dass die Bonner ein Spiel 5 fördern müssen. Und aber ich würde gerne ein bisschen Rückblick auf Spiel 4 von Anfang bis zu Ende, weil das ist ein Spiel, was die Entscheidung ist nicht gefallen bis zum allerletzten Pitch.
Ja.
Und das war so, ich würde ein kleines Recap machen. So, das war scoreless bis vierten Inning, aber in den ersten Inning für die Capitals, die haben Läufer auf 2 und 3 bei ein aus. Und dann 2 hintereinander Strikeouts und haben sie keinen Punkt gemacht. Und dann im dritten Inning haben sie einen Runner auf 2. Base bei einem aus und keinen Punkt wieder gemacht. Und dann für Heidenheim in den vierten Inning, sie haben Läufer auf 1 und 2. Ludwig Glaser hat einen 3-Ball-1-Strike-Count. Kannst du dir das vorstellen? Läufer auf 1 und 2, ein aus, 3 Balls, 1 Strike auf Ludwig Glaser. Der hat einen Line-Drive in Double-Play geschlagen. So, das ist auch ein sehr, sehr scharfe Wende, könnte man sagen, ins Spiel. Es war immer noch 0-0 damals. Und dann die Bonner sind endlich mal durchgebrochen im fünften Inning unter der Hälfte. Nick Michelli ein Single, Danny Langhorst ein Sacrifice Bunt und dann nach einem Flyout Eric Brank ein 2-Out-RBI-Single zum 1-0 Führung. Und ja, in dem Moment denkt man, okay, Zach Dodson, da gibt's deinen Run, so jetzt weißt du, was du machen musst. Du musst den Rest des Spiels für 1-0 Sieg pitchen. Und aber so leicht war es nicht. Die Heidenheimer, die sind geduldig, die sind Kämpfer am Schlag. Und nochmal im sechsten Inning haben sie Läufer auf 1 und 2 bei keinem aus und keinen Punkt wieder gemacht. Und dann Bonn hat genau das Gleiche im unteren Hälfte des sechsten Inning. Bei 2 aus allerdings, Läufer auf 1 und 2. Und dann Enorbel Marquez ist eingewechselt für Justin Erasmus, der sehr, sehr gut gepitcht hat. Und dann Marquez hat einen Strikeout von Nick Michelli. Und dann gehen wir im siebten Inning. Heidenheim 7. Inning, Läufer auf 1 und 2, nur ein aus. Und dann nochmal, genauso wie Ludwig Glaser im 4. Inning, Johannes Krumm ein Line Drive into a Double Play. Also zweimal in einem Spiel, das erinnert man, als ich das jetzt nachdenke, es erinnert mich an Spiel 7, 1991, die Minnesota Twins und die Atlanta Braves. Und wenn man eine der spannendsten Innings von Baseball anschauen möchte, schau mal bitte den 8. Inning an von Spiel 7, 1991 World Series. Die beiden Mannschaften hatten Bases loaded und kein Aus gehabt und niemand hat gescored. Es war so unglaublich dramatisch damals. Ich war nur 13, so alles war ein bisschen mehr dramatisch als heute. Aber ja, für zweimal ein Line Drive Double Play in einem Spiel. Und dann musste man denken, okay, die Bonner, der Glück wird auf die Bonner Seite. Und dann endlich mal im 8. Inning, Bonn hat noch eine Chance übrigens im 7. Inning. Eric Brank war auf 2. Base bei 2 aus, aber er ist auch nicht über die Plate gequert. Und dann endlich mal im 8. Inning war es einfach zu viel für Zach Dodson. Er hat über 120 Pitches geworfen und seine Statistiken am Ende sehen relativ normal aus. 7 2/3 Innings und 9 Hits, 3 Earned Runs, 3 Walks, 5 Strikeouts. Aber zum ersten Mal ins ganze Spiel haben sie, glaube ich, 3 Hits hintereinander bekommen, die Heideköpfe. Die haben Gary Owens RBI-Single zum Ausgleich, 1-1. Und danach gab es einen Flyout und dann einen Walk. Und dann waren die Bases loaded bei 2 Outs. Und Sean Larry hat den Unterschied gemacht mit einem 2-Run-Single. Das war der letzte Schlagmann gegen Zach Dodson. Damals war es 3-1 für Heidenheim. Und ja, dann ist Maurice Wilhelm eingewechselt. Das war Wilhelms allerersten Mal auf dem Mount in den 4 Serien. Das ist, die haben überhaupt keine Chance gehabt für Wilhelm. Aber dann den 9. Inning kam nochmal den Drama wieder. In unteren Hälfte des 9. Inning, das erste Aus ganz schnell gemacht, Kevin Van Mansel ein Pop-Out. Dann Nick Michelli hat ein erste Base erreicht durch einen Error von Philip Schultz, der Shortstop. und dann ein Flyout zum zweiten Out. So zwei Outs unter der Hälfte des neunten Inning. Das entscheidende Out quasi stand am Plate in Adrian Stommel. Der hat einen Base-Hit gehauen. Und danach hat Eric Brink einen Base-Hit gehauen. Und damit war es jetzt 3-2 für Bonn, als Michelli gescored hat. Und Eric Brink stand am ersten Base als Winning Run. Adrian Stommel, der wurde dann ausgewechselt für einen Pinch Runner, stand am zweiten Base als Ausgleichspunkt. Und dann hat Klaus Eckle für sich entschieden, Pete Sikaris einzuwechseln in Relief für Enorbel Marquez. Sikaris hat einen Pitch geworfen und Chris Goebel hat ein Fielder's Choice Groundout geschlagen. Und nur bei den allerletzten Pitch war die Meisterschaft entschieden für die Heidenheim Heidegriffe. So dramatisch bis zum allerletzten Pitch. Und so soll ein Meisterschaft-Baseballspiel sein.
Absolut. Und Klaus Eckle kann sich dann auf die Schulter klopfen, dass er Enobel Marquez Ramirez dann wirklich dann runtergeholt von Mount und Pete Sikaris eingewechselt hat als Pitcher und der, wie gesagt, nur einen einzigen Pitch brauchte, um dieses letzte Aus dann zu besorgen. Das ist dann ja auch eine Sache von Nerven. 3-2, Spiel 4, 9. Inning. Boah, also da muss man dann auch sagen, Pete Sikaris, herzlichen Glückwunsch und dass es ein First Strike oder First Pitch Strike war, der nachdem sofort geschwungen worden ist.
Ja, man hofft, aber Sikaris hat nur ein anderes Inning in Spiel 1 gepitcht und er hat einen Run abgegeben. So, es war nicht, als ob Craig Kimbrell von Bullpen kommt oder irgendwas. Aber Sikaris ist auch ein sehr erfahrener Pitcher, der ist, glaube ich, 40 Jahre alt und der hat schon die Meisterschaft mit Heidenheim in 2015 gewonnen. Und so Chris Goebel, der hat einen guten Tag gehabt im Spiel 3 mit viel Hits und ja, der hat einen Pitch bekommen, was er dachte, hey, ich kann diesen Pitch wirklich hauen und ja, man weiß nie, was passieren wird, wenn das Ball ins Spiel gebracht wird. Und die Heidenheimer haben gewonnen mit 3-1 und vielleicht ist es auch ein guter Platz, über Klaus Eckle allgemein als Coach zu reden, weil ja, ich kenne der Klaus nicht so gut, aber wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Ich bin ab und zu nach Heidenheim gefahren und aber ich hab den Eindruck, dass die Spieler spielen ganz locker und sehr, sehr gern für Klaus Eckle. Der ist jemand, der macht nicht zu viel strategisch, der wird, you know, den Lineup-Card einstellen und dann sonst let the players play. Und da hat auch irgendwas gesagt in den Heidenheimer Zeitungenbericht, ich glaube, wo er hat gesagt, der wollte eigentlich früher Enorbel Marquez aus dem Spiel auswechseln, aber Marquez hat ihm gesagt, nein, ich möchte weitergehen. Und Klaus Eckle sagt, okay, aber dann, wenn es ein bisschen Drohung gab im unteren Hälfte des neunten Innings, dann hat er für sich entscheiden, okay, jetzt mache ich den Wechsel mit Pete Sikaris. Aber so viel Vertrauen in seine Spiele zu haben und immer, was von außen immer scheint, eine super Stimmung zu sein in Mannschaft, das spricht nur für Klaus Eckle und was ein super Coach er ist. Und wie er der Heidenheim-Heideköpfe jetzt als neue deutsche Powerhouse von unten bis oben aufgebaut hat mit seinen eigenen Händen. Das ist wirklich erstaunlich, finde ich.
Absolut, Hut ab. Dann auch vor Klaus Eckle und seiner Leistung. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wer wird oder wer ist MVP geworden hier in dieser Serie, in dieser Finalserie. Wären es die Bonn Capitals geworden, vielleicht nach dem Sieg im Spiel 4 und dann auch im Spiel 5, dann hätte ich wahrscheinlich auf Zach Dotson dann getippt als MVP. Aber wen machen wir denn von den Heidenheim Heideköpfen als MVP? Ist es Mike Bolsenbrock? Ist es Enobel Marquez Ramirez? Oder ist es einer der Feldspieler, Gary Owens zum Beispiel?
Es war eigentlich schon genannt an der Bundesliga-Website und der MVP war Sean Larry für seinen Base-Hit im Spiel 4. Aber Best Batter war Gary Owens, der hat insgesamt 7 Hits in 16 At-Bats mit 2 Home Runs davon. Sean Larry allerdings 7 Hits in 14 At-Bats, auch mit einem Home Run, so nicht schlecht. Die Heidenheimer Offensive waren sehr, sehr umgerundet. Die waren alle vielseitig sehr, sehr gut. Der Best Pitcher war, glaube ich, Bolsenbrock. Ich muss das nochmal checken. Aber das, ja, aber ich bin einverstanden mit deiner Meinung, Andres, dass wenn die Bonn Capitals irgendwie diese Serie gewonnen hätten können, dann wäre das bestimmt Zach Dotson, weil der hat das fast selber gerettet mit seinem linken Arm. Vielleicht sein linken Arm nur der MVP.
Ja, genau. Der linke Arm von Zach Dautzen ist Co-MVP.
Die werden das in den Hall of Fame irgendwo in einen Box hinstellen.
Genau. Wir müssen noch einmal gerade darüber sprechen, die Heidenheim-Heideköpfe und ihre Saison. Die Heideköpfe haben anfangs relativ viele Probleme sogar gehabt, haben die ersten vier Serien alle gesplittet. Die erste Heimserie gegen die Stuttgart Reds, dann bei den H-Disciples, dann bei den Buchbinder Legionären und dann bei den Mannheim Tornados. Erst dann kamen sie in der Saison so ein bisschen aus dem Pötten, sind dann ja am Ende auch nur Dritter geworden und mussten lange Zeit zum Beispiel dann auch noch gegen die H-Disciples um einen Playoff-Platz kämpfen. Mainz dagegen war relativ früh qualifiziert. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die Heidenheim-Heideköpfe relativ spät aus den Startlöchern gekommen sind, aber dann so richtig und dann wirklich lange Zeit und wirklich immer konstant ihre Leistung gebracht haben, sowohl offensiv als auch im Pitching. Was hat für dich den Ausschlag gegeben dieses Jahr, dass die Heidenheim-Heideköpfe Meister geworden sind?
Ich glaube, am Ende der Saison war ohne Frage, die Heidenheim-Heideköpfe sind die beste Mannschaft in der Bundesliga diese Saison, obwohl die nur Dritte waren im Bundesliga Süd. Es muss auch erwähnt werden, dass am Anfang der Saison Andrew Campbell war nicht dabei und Justin Erasmus, glaube ich, auch war nicht dabei. Die waren beide immer noch in Australien und die haben zuerst das Saisonend dort gemacht und dann sind erst im, weiß ich nicht, Mai oder Anfang Juni nach Heidenheim geflogen. So, die haben nur eine halbe Saison quasi gehabt und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass die Heidenheimer langsam in den Saison begonnen haben und ein bisschen mehr Offensive von Andrew Campbell. Und wir haben auch gesehen, statistischerweise, die haben nur in den letzten 4 oder 5 Wochen wirklich in der Offensive sehr, sehr viel verstärkt. Die haben mehr Home Runs geschlagen, die haben, glaube ich, 19 Home Runs in der regulären Saison und dann mehr als 20 in der Postseason. So, das ist auch unterschiedlich. Und hey, es gibt auch einen Spruch in Baseball, the team that plays the best at the end of the season is the team that goes the furthest in the playoffs. Und so, die haben einen slow Anfang gehabt, aber ein feverish ending gehabt. So, sehr, sehr gut Reihenfolge für die Heideköpfe.
Die Heideköpfe sind jetzt Meister und wir können eigentlich sagen, das war eine erfolgreiche Saison, oder? Mir hat die Saison sehr viel Spaß gemacht. Wir können gleich noch über die Absteiger sprechen, aber mir hat die Saison insgesamt sehr viel Spaß gemacht und auch die Playoffs haben Spaß gemacht, weil vor allen Dingen die Dichte ist größer geworden. Also beziehungsweise wir haben mehr Mannschaften, die um die Meisterschaft mitkämpfen und weniger Blowouts beziehungsweise Spiele, wo man sagen kann, ja gut, das ist von vornherein schon gegessen. Wir haben sehr viel wettbewerbsfähigen Baseball in dieser Saison erlebt, finde ich.
Ja, finde ich auch. Es ist sehr, sehr, ja, ich freue mich immer, wann wir das sagen können über das Bundesliga-Saison.
Absolut. Wir müssen noch einmal über die Playdowns sprechen, weil die sind nämlich jetzt auch beendet worden. Am Wochenende gab es dann noch ein paar Serien. Die Bremen Dockers haben gegen die Hamburg Steelers mit 0-12 und 2-21 verloren und stehen damit jetzt als Absteiger aus der Bundesliga Nord dann fest. Wir haben die Ulm, die IT-Show Falcons Ulm, die haben gegen Saarlouis gespielt und die haben dann nochmal ein richtiges Feuerwerk abgeliefert. 16-15 ging das erste Spiel für Ulm aus, das zweite dann mit 7-3 für die IT-Show Falcons Ulm. Und im Süden haben sie damit dann den zweitletzten Platz, und werden dann in die Bundesliga-Playoffs müssen, beziehungsweise in die Relegations-Playoffs. Die H-Disciples haben einen Split hingelegt gegen die Stuttgart Reds mit 6-13 und mit 7-6. Und die Cologne Cardinals haben gegen die Wesseling Vermans mit 7-0 gewonnen, das erste Spiel, und mit 0-3 das zweite Spiel verloren. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, welche Mannschaften aufsteigen wollen bzw. auch werden und wie dann der Modus aussehen wird. Der wird dann im August stattfinden. Warst du am Wochenende nochmal in Haar?
Nein, ich war überhaupt nicht im Stadion. Ich musste was privat machen,
ach so,
arbeiten.
Ja. Aber es war jetzt auch der Saisonabschluss für die H-Disciples. Wie halten sich die Nationalspieler jetzt fit? Es sind noch 6 Wochen, nicht ganz 6 Wochen bis zur Baseball-EM. 4 Wochen sind es noch bis zur Baseball-EM. Wie halten sich die Spieler jetzt fit?
Treffen und die fliegen nach Japan für ein Trainingsturnier. Ich habe ein bisschen mit Steve Jansen, der neue Head Coach, gesprochen während meiner Übertragung von Spiel Nummer 2. in Heidenheim. Und ja, ich glaube, es ist noch nicht fest, welche Spiele im Kader schon sind, aber wir wissen, einige Leute wie Simon Göring bestimmt wird dabei und Maurice Wilhelm wird auch bestimmt dabei. Und ja, aber die fliegen nach Japan und ich glaube, das ist 2 oder 3 Wochen. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Der EM fängt im 7., 8. September an, oder?
Genau, 7. September. 7. September fängt es an. Wir sind, oder ich bin ab dem 8. September da, du bist das erste Wochenende da. Und dann werden wir natürlich auch noch eine Vorschau auf die Baseball-Europameisterschaft bringen, beziehungsweise auch während der Baseball-Europameisterschaft hier mit Swing and a Miss dann auch aktiv sein. Da wird es ein paar Interviews geben, da wird es Zusammenfassungen geben. Also hier auf meinsportpodcast.de wird es auch über den Sommer hinaus noch Sendungen geben. Und wir drücken ja alle der deutschen Baseball-Nationalmannschaft die Daumen dann bei der Europameisterschaft und eventuell danach dann ja sogar noch bei der Olympia-Qualifikation. Das wäre ein dickes Ding, oder? Deutschland bei Olympia?
Ja, das war wirklich toll. Und Olympia, das ist eine der Dinge, die ich gelernt habe, als ich nach Europa gezogen bin, als Amerikaner. Ich bin hier seit 10 Jahren und ich erinnere auch in 2008, wann sie die Abstimmung gehabt für die Olympia, Baseball wegzulassen. Und damals als Amerikaner in Amerika habe ich gedacht, ja, es ist mir egal, bla 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 bla. Aber dann, als ich hier seit 10 Jahren gelebt habe und ich sehe, was passiert, wenn die Olympia entscheidet für eine Sportart, was für eine Unterstützung die verschiedenen Länder dazu gibt und was für einen Effekt auch vor allem in Großbritannien, das war Katastrophe für den Großbritannien-Liga, weil es war, glaube ich, am Tag davor war es ausgeschieden von Olympia und dann einen Tag später haben die Baseball-Ligen in Großbritannien alle ihre Unterstützung verloren. Ja. Und ja, so auch wenn es vielleicht nur für 2020 in Tokio ist, ist das schon ein großer Gewinn für Baseball in Europa, weil dann plötzlich investieren mehr Bundesländer in ihre eigenen Sportarten und dann gibt es ein bisschen mehr Infrastruktur für Entwicklung des Sportarts.
Absolut. Und ich habe mit dem Coach damals 2015 bei der EM in Regensburg gesprochen. Sie hatten damals einen Merchandising-Stand, den sie selber dann gebracht hatten und sie haben sich ihre Reise selber an finanzieren müssen, beziehungsweise alle Spieler mussten das selbst finanzieren und damals hatte ich mit dem Coach gesprochen, der sagte, ja, wir kriegen überhaupt keine Unterstützung und jetzt 2020 ist Baseball wieder olympisch in Tokio, dann auch in einem dieser Länder, in denen Baseball so eine große Bedeutung hat und ich glaube, wir können uns alle auf das olympische Baseballturnier freuen.
Oh ja, wenn es überhaupt ein klein bisschen ähnlich wie der WBC in 2017 ist, dann werden wir alle sehr viel Spaß haben.
Absolut, absolut. Das war die neue Ausgabe von Swing and a Miss. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Ich danke dir sehr, Tim, für deine Mitarbeit hier bei diesem Podcast.
Kein Problem. Kann ich dich kurze Frage zu irgendwas, es hat nichts damit zu tun, mit was wir bis jetzt gesprochen haben. Es ist nur eine lustige Frage für dich.
Bitte?
Okay, hast du dieses Highlight von die 4000 British Scouts in Baltimore für Anthony Santander gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Okay, so Anthony Santander, der Left Fielder für die Baltimore Orioles, der stand im Left Field und 4000 Zuschauer, die waren Kinder aus Großbritannien, die waren zum Baseballspiel zum ersten Mal und die haben alle richtig gefeiert und einfach gebrüllt, jedes Mal, wenn er einen Routine Flyball gefangen hat. Und dann hat er ein paar Bälle ins Publikum geworfen und die haben so laut gecheert und es war echt lustig. Das war eigentlich der Anthony Santander Fanclub. Es ist ein lustiges Highlight auf MLB.com.
Und für die Baltimore Orioles gibt es in diesem Jahr ja nicht ganz so viele Highlights, von daher.
Nein, aber das ist einer der besten. Und es hat mit der Europa zu tun, weil die alle British Fans waren. So cool.
Absolut, absolut. Die Briten werden wir dann auch noch erleben bei der Baseball-Europameisterschaft, sowie auch Israel. Die haben sich nämlich gegen Litauen in einer Playoff-Serie durchgesetzt. Also Israel wird dann auch bei der WM dabei sein. Die waren 2017 ja eine der großen Überraschungen bei den World Baseball Classic. Sie werden nicht mit dem gleichen Roster antreten bei der Baseball-Europameisterschaft, aber trotzdem, vielleicht machen sie einen ähnlich guten Eindruck dort in Bonn und Solingen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.